This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 7. Dezember 2011, 20 Uhr und genau 4 Minuten. Ihr hört wie fast jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk durch zahlreiche Spielverlegungen bei uns in der Regionalliga Süd. Sind leider unsere letzten drei Termine ausgefallen. Unsere letzte Sendung datiert aus dem August. Da war Günther Sebert zu Gast bei uns hier.
Ich bin da geblieben.
Er sitzt seitdem hier. Damit wäre ich schon auch dabei. Wie immer, wenn wir Sendung machen, haben wir euch hoffentlich interessante Studiogäste mitgebracht. Wie eben schon angeklungen, ist heute unser Gast zum einen Günther Sebert, Ehrenspielführer des SV Waldhof Mannheim, und er ist heute Abend aber in seiner Funktion als sportlicher Leiter hier bei uns in der Sendung. Hallo Herr Sebert.
Hallo, grüß Gott.
Und zum anderen haben wir Klaus Haffner heute hier eingeladen, er ist auch erschienen. Hallo Herr Haffner.
Schönen guten Abend.
Herr Hafner ist Vizepräsident des SV Waldhof, richtig, Herr Hafner?
Korrekt, ja.
Und Sie sind im Präsidium für alle sportlichen Belange zuständig.
Exakt.
Und exakt deswegen haben wir Sie vor allem heute Abend hier eingeladen. Wir hatten es gerade von Spielverlegungen. Sehr viel Trubel entstand. Herr Dasch schaut schon, weil er nicht die erste Frage stellen darf. Sehr viel Trubel entstand in den letzten Wochen durch eine sehr kurzfristige erneute Spielverlegung unseres ursprünglich für Sonntag geplanten Spiels bei den Amateuren des FC Bayern München. Das wurde auf Montagabend 19 Uhr verlegt, findet in München statt. Da kamen doch von sehr vielen Leuten Nachfragen, Beschwerden und Ähnliches. Kann einer von Ihnen beiden kurz skizzieren, wie es zu dieser Spielverlegung kam und was unsere Fans vor allem interessieren wird, was hat der Verein unternommen, um zu verhindern, dass das Spiel auf einen Montagabend verlegt wird?
Wir sind letztendlich genauso verärgert über den Termin. Der ursprüngliche Termin war Sonntag gewesen und ich habe mit dem Herrn Kern gesprochen, der Verantwortliche vom FC Bayern, und die wollten partout jetzt Sonntag spielen, parallel mit der ersten Mannschaft, weil die spielen, glaube ich, in Stuttgart. Hat er gesagt, er kann das den Fans nicht zumuten von München, die wollen das Spiel auch sehen gegen Waldhof. Und wir haben dann gleich angeführt, was unsere Fans betrifft. Und dann haben wir uns da nicht einigen können. Dann habe ich noch einmal den Donnerstag vor dem Sonntag irgendwo vorgeschlagen. Samstags spielt die A-Jugend von 1860 München an der Grünwalder Straße. Und dann wurde es ganz einfach vom Verband festgelegt.
Okay, und da kann man dann auch nichts mehr machen, keine Beschwerde einlegen oder Ähnliches?
Das muss halt gespielt werden jetzt in dem Jahr noch. Und wie gesagt, es gab noch einen Termin, das war der Donnerstag vor dem Sonntag. Und das wollten dann die wieder nicht. Am Anfang hat es geheißen, es gibt definitiv kein Abendspiel gegen Bayern München in München. Ist alles über den Haufen geworfen worden. Vielleicht haben die Münchner da vielleicht ein bisschen mehr Beziehungen wie mir, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt sind wir halt gezwungenermaßen am Montag und jetzt müssen wir es halt machen.
Okay, jemand von euch noch eine Nachfrage dazu?
Ja, dann werden ja wohl ein Haufen Münchner Fans erwartet werden, oder? Es gibt ein heißes Spiel. Wie geht's aus?
Wir hoffen natürlich positiv für uns.
Ich habe schon mal
im Vorfeld gelesen, die wollen natürlich immer wieder den einen oder anderen testen aus der ersten Mannschaft, ob das Breno ist. Ich habe schon irgendwo was gelesen jetzt, aber das kann ich gar nicht glauben, dass Schweinsteiger spielen sollte. Aber egal, die bekommen vor die Flinte, die nehmen wir so, wie sie sind, weg, und gucken, dass wir ein positives Ergebnis mit nach Hause nehmen.
Gut, dann möchte ich aber noch anmerken, dass die Fans natürlich sehr gerne nach München gefahren werden. Ein Teil wird sicherlich auch fahren. Alle, die an einem Montagabend nicht mal eben so nach München fahren können, haben beschlossen, irgendwie aus, beziehungsweise alle anderen auch, aus Solidarität, dann einfach am Tag vorher, nämlich am Sonntag, wo das Spiel eigentlich geplant war, um 11 Uhr sich das A-Junioren-Bundesligaspiel hier draußen am Alsenweg anzuschauen. Gegner ist hier ebenfalls der FC Bayern München. Da möchte ich doch auch alle dazu aufrufen, an den Alsenweg zu kommen und die A-Junioren zu unterstützen und zusammen mit den Fans einen schönen Saisonabschluss zu verbringen um 11 Uhr am Alsenweg. Der Verein freut sich sicherlich auch über ein paar Zusatzeinnahmen daraus, oder?
Nee, absolut. Die Jugend freut sich da insbesondere, weil das haben wir auch so vereinbart, dass diese Einnahmen dann auch immer der Jugend zufließen.
Okay. Gut, Dasch, jetzt darfst du.
Dann fange ich doch mit dem Herrn Hafner an, weil der Herr Sebert ja schon so oft bei uns war. Herr Hafner, der Ivo hat gerade gesagt, Sie sind für die sportlichen Belange zuständig innerhalb des Präsidiums. Ja. Wie sind Sie denn zu dem Amt gekommen innerhalb des Präsidiums, weil Sie so prädestiniert sind für Sport?
Nein, wir haben uns im Vorfeld, als wir uns zusammengesetzt haben und festgelegt haben, wer welche Aufgaben im Präsidium übernimmt, darüber unterhalten. Und da hat jeder so sein Ressort gefunden letztendlich. Für mich insbesondere, der sich ja sehr, sehr für Fußball generell interessiert, aber halt nicht nur für Fußball, sondern auch für die anderen Sportarten. Habe ich gesagt, okay, das mache ich dann sehr gerne, zumal ich denke auch, dass es jemand machen solle, der immer sehr nah vor Ort ist. Also ich bin ja oft in Mannheim jeden Tag die Woche, und auch den kurzen Weg habe man schnell rauszufahren an Alsenweg, wenn es da irgendwas gibt, was man besprechen sollte.
Sie sind für sportliche Belange zuständig. Ich habe irgendwo eine Frage gelesen, warum Sie denn auf der Mitgliederversammlung keinen Bericht vorgetragen haben.
Ach, wir wollten, das haben wir auch im Präsidium im Vorfeld besprochen, wir wollten eigentlich mal das alles sehr, sehr kurz und knapp halten und nicht das wiederholen, was der Präsident letztendlich in seinem Vortrag ja auch erzählt hat. Ich denke, es gibt da jetzt nicht so viel zu berichten in dem Sinne, was jetzt die einzelnen Sportarten bzw. Ergebnisse etc. angeht, zumal wir sind im Fußball sind wir mitten in der Saison, die Entwicklung hat jeder mitgekriegt und es gibt da jetzt aus unserer Sicht nicht Wesentliches jetzt hier zu erzählen, sodass wir gesagt haben, wir ziehen uns auf bestimmte Dinge zurück, wie jetzt der Klaus Geschwil, was wir mit dem Thema der Ablöse von Lapidakis, diesen Dingen anging. Das fanden wir interessant, das wollten wir herausstellen und alles andere als relativ kurz und knapp prägnant da zusammengefasst erzählen.
Wobei natürlich die Situation entscheidend ist. Der Präsident hat ja auch vorgetragen, dass eigentlich immer noch kein Geld da ist, um das Ziel Aufstieg jetzt wirklich in Angriff nehmen zu können. Der Zeitplan war ja auch im Prinzip erst in fünf Jahren. Hm. Wie sieht es dann aus? Sie persönlich sagen dann, oh, eigentlich würde ich ja gerne mit dem Sam zusammen einen Haufen Geld, kriege ich aber nicht. Und dann kommt der Sam zu Ihnen und sagt, ich will aber. Oder der Trainer sagt. Und wie sind denn zum einen die Entscheidungswege da? Wie wird es abgesprochen? Was ist das Geld verteilt dort und woher es kommt?
Also im Präsidium wird natürlich festgelegt, was wir an Etat haben oder ausgeben können. Wir hoffen natürlich, dass wir durch die kontinuierliche Arbeit, die wir jetzt ja seit einem Jahr da, denke ich, schon gebracht haben, auch zusehends den einen oder anderen Sponsor dazugewinnen können. Das dauert, das geht nicht von heute auf morgen. Und somit dann vielleicht jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben zu sagen, komm, da kommt noch der ein oder andere dazu, sodass uns da noch ein bisschen mehr Luft im finanziellen Bereich zur Verfügung steht. Ich denke aber auch, dass wir mit, sagen wir mal, geschickten Verpflichtungen, ob das vielleicht ein Teil aus der Jugend, ein Teil der bestehenden und ein Teil wieder neuer Spieler, vielleicht gar nicht so extrem über den Etat hinausschießen, den wir jetzt für dieses Jahr hatten. Aber das müssen wir dann noch im Winter besprechen, was da jetzt genau dann passiert.
Wie laufen die Entscheidungswege da genau ab, um die Frage nochmal aufzuwerfen? Da stellt sich ein Spieler vor, nehmen wir mal an.
Ja, also egal wer sich wo wie vorstellt, das geht alles erstmal über den Herrn Sebert. Ob da jetzt jemand bei mir aufschlagen würde, dann gebe ich das weiter an Herrn Sebert. Er spricht dann halt mit dem Trainer, dann wird der Spieler vielleicht eingeladen zum Training. Letztendlich entscheidet, Herr Sebert weiß es genau, der Rainer Hollig, ob ein Spieler dann verpflichtet wird oder nicht.
Herr Sebert, sehen Sie das ähnlich?
Ja, das sehe ich ähnlich. Ist ja klar, das weiß ja unser Präsident genauso gut wie wir hier auch. Das ist ja derjenige, der dann immer sagt, wenn er gefragt wird, wir müssen nächstes Jahr vorne dabei sein, wir wollen eine gute Rolle spielen. Und der ist ja auch Geschäftsmann und der weiß ja, dass das, sage ich mal, vom Grundsatz her finanziell schon etwas mehr wird, wie jetzt in der laufenden Saison logischerweise. Denn wenn das so einfach wäre, man nimmt das gleiche Geld wie dieses Jahr und versucht dann nächstes Jahr aufzusteigen, das würde dann nicht nur mir machen, das würde die anderen auch so machen, logischerweise. Das wissen wir alle. Aber ich sage das einmal, das, was der Herr Hafner gerade angeschnitten hat, man muss halt mit einem Spieler irgendwo ordentlich verhandeln und die Marke Waldhof, der Name Waldhof, sage ich mal, der ist dem einen oder anderen Spieler auch noch ein bisschen was wert. Und ich glaube schon, dass wir dahingehend personell planen können, dass wir nächstes Jahr eine wesentlich stärkere Mannschaft haben wie jetzt im laufenden Jahr.
Trotz, dass eigentlich keine zusätzlichen Einnahmen da sind?
Also ich glaube einfach, dass wir, wenn man die letzte Saison, das Ende nimmt, wo wir ja in eine Situation kamen, dass man relativ kurzfristig dann eine Regionalligamannschaft zusammenstellen musste, weil man ja gar nicht wusste, steigt man auf, steigt man nicht auf. Und wir jetzt, der Sebert insbesondere, viel, viel mehr Zeit hat, es in Ruhe irgendwo mal den Angriff zu nehmen und da an was zu basteln, dass da was Vernünftiges dann letztendlich unterm Strich rauskommt.
Wie bewerten Sie denn jetzt beide mal den sportlichen Verlauf der bisherigen Saison? Jetzt unabhängig mal vom Tabellenplatz, sondern wie glauben Sie denn, dass die Mannschaft spielt? sind nicht zufrieden mit dem Spiel oder sind unglückliche Punktverluste, eigentlich hätten wir viel mehr gewinnen müssen, oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Na, ich sage es mal im Großen und Ganzen, ich habe es ja vorhin angedeutet, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit der Saison. Wir haben natürlich zwischendurch Spiele gehabt bei uns hier, ich sage es jetzt mal von meiner Sicht her, die hat man sich schon anschauen können, logischerweise, gerade speziell zu Hause oder wenn ich dran denke, gar nicht so lange hier in Kassel. Und das geht natürlich dem Trainer oder speziell auch mir oder im Präsidium, das geht natürlich den Leuten auch an die Substanz. Nicht? Aber ich habe es auch schon mal gesagt, wir haben viele Spieler in der Mannschaft drin, die jetzt mittlerweile erfahren haben, dass es in der Regionalliga zu spielen gar nicht so einfach ist. Und da müssen wir mal gucken, dass wir eventuell für die kommende Runde wesentlich mehr Regionalliga-taugliche oder vielleicht auch der ein oder andere Drittliga-taugliche Spieler hierher holen zu uns.
Herr Hafner, wie sehen Sie den sportlichen Verlauf der Saison?
Ich war froh, dass ich in Kassel nicht mit dabei war. Eins der wenigen Spiele, wo ich nicht gesehen habe. Aber im Grundsatz sehe ich das genauso wie der Günter Seber, dass wir hier einfach an der Mannschaft versuchen müssen, noch zu arbeiten, dass wir hier mehr Spieler auf dem Tablett haben, die Regionalliga, von Anfang an Regionalliga tauglich sind. Und vielleicht auch, ich sage jetzt mal, wenn wir ein bisschen geringeres Verletzungspech gehabt hätten, wären wir auch ein bisschen weiter oben gestanden, hätten vielleicht ein bisschen besser gespielt. Die Mannschaft ist ständig durcheinander gewirbelt worden, ob in der Abwehr, Mittelfeld, ständig Veränderungen. Das trägt natürlich auch nur dazu bei, für eine gewisse Konstanz.
Okay, wenn wir bei Konstanz sind, würde mich dann doch genauer interessieren. Sie haben jetzt beide Kassel genannt. Ich könnte noch weitere aufzählen. Freiburg, also das Spiel in Freiburg war ganz schlimm. In Karlsruhe konnte man
Hoffenheim, auch nicht, ja, es auch nicht gibt, wirklich gibt schon einige
zuschauen.
Aber wenn ich das gerade noch mal kurz anfügen darf, das, was der Herr Hafner gerade angeschnitten hat, eben, wir haben eine verhältnismäßig junge Mannschaft. Fast die Hälfte oder noch ein bisschen mehr wie die Hälfte ist natürlich zwischen 20 und 23. Und dann, was ganz wichtig war bei uns, wir haben Zeichen gehabt, da sind bei uns 8 oder beziehungsweise 9 Spieler verletzungsbedingt ausgefallen. Und es waren zum Teil fast alle Spieler, die normalerweise unter der ersten Elf sind. Dann ist die Geschichte dazugekommen, in der Regionalliga, in der Oberliga war das nicht der Fall, in der Regionalliga gelb-rote Karten oder rote Karten, was wir uns dann im Endeffekt aber auch immer selbst zuschreiben müssen.
Ja, teilweise und auch unberechtigt.
War nicht viel Unberechtigte dabei. Und da haben wir natürlich schon Kratze gehabt vom Personal her. Und das will ich nicht als Hauptgrund, aber das sollte man schon einmal irgendwo nicht außer Acht lassen.
Ja, wenn ich so ein Spiel nehme wie das letzte Heimspiel jetzt, da hat man doch gesehen, dass man zumindest in der zweiten Halbzeit und auch zumindest eine halbe Stunde lang, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, und zwar auch sehr, sehr ansehnlichen Fußball. Die erste Halbzeit war wieder sehr, ja, ich nenne es mal durchwachsen. Es war nicht schön anzuschauen, das Spiel. Woran liegt denn sowas?
Ich tue sie korrigiere jetzt, ich sage durchwachsen, ich sage es war grausam. Nicht? Aber die andere Seite ist, ich bin ja in der Kabine mit dabei. Ich bin bei der Besprechung zum Teil mit dabei. Die wäre hervorragend eingestellt. Das hat jeder gesagt kriegt, wie es immer der Fall ist, wo er zu stehen hat, bei Standardsituationen und. Dann gehen die raus und keine 5 Minuten später, die gehen keinen Zweikampf, die bewegen sich schlecht. Die spielen, die machen Fehler, die spielen über abseits oder rücken nicht nach, alles so Dinge. Und dann kommt so ein Spiel raus, wie wir es in der ersten Halbzeit gespielt haben. Ich sage es jetzt mal, ohne überheblich zu sein, so eine Mannschaft wie gegen Nürnberg, die müssen wir normalerweise, wenn es bei uns einigermaßen läuft, mit 2-3 Toren nach Hause schicken und dann ist das Thema erledigt.
Chancen waren genug da.
Dass es so ist, sagen wir, und das wurde halbzeit gezeigt. Wir haben dann so wie gegen Pfullendorf, wir haben Torschüsse rausgespielt, der Gegner hat dann natürlich ist über sich hinausgewachsen, gerade dann wieder der Torhüter bei den Nürnberger, und dann machen wir 20 Minuten vor Schluss, machen wir den Ausgleichstreffer durch den Daniel Reule, und dann haben wir immer noch Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber mir wäre es ja auch mal lieber, wir fangen so an, wie wir die zweite Halbzeit gespielt haben, und legen vielleicht 2 Tore vor der 3, und dann kann man es gegen das Ende ein bisschen langsamer angehen lassen. Das wäre an sich mir auch lieber. Aber es war jetzt ganz einfach mal so. Aber dass es könne und dass es möglich ist, das haben sie jetzt halt immer wieder gezeigt in dem einen oder anderen Spiel. Aber immer erst in der zweiten Halbzeit.
Okay, eins noch zu dem Spiel. Mir fiel zumindest auf, dass nach der Einwechslung von Rabi Hu das Spiel aus meiner Sicht ansehnlicher wurde, weil der doch ein bisschen mehr Dampf reingebracht hat. Sehen Sie das ähnlich?
Und ich sage es mal so, Der Amadou, der hat, sage ich mal, was ich jetzt sage, nicht einen riesen Dampf reingebracht, aber das ist ein Spieler, der kann einmal den Ball verarbeiten, der kann mal den Ball irgendwo annehmen, der kann einmal warten, bis vielleicht die Mittelfeldspieler nachrücken. Und das hat dem Spiel gut getan. Wir haben ja jeden zweiten Ball, wo wir gehabt haben am Samstag beim Spiel, war ja weg. Wir haben den Ball erkämpft, haben abgespielt, war er weg, ständig. Und da ist dann ein bisschen Sicherheit reingekommen durch den Amadou. Den Dautai haben wir dann auf die rechte Seite raus, aber den Faslia rausgenommen, weil der halt, auf der rechten Seite vielleicht in der Offensive mehr bringt, der Flasi. Und dann haben wir uns auch Tormöglichkeiten rausgespielt. Und wenn man, noch mehr Qualität hätte in der Mannschaft, dann hätte man auch im richtigen Moment vielleicht mal immer den besser stehenden Spieler sehen. Und dann kämpft vielleicht von der Tore ja auch mehr raus unterm Strich. Aber wir sind dann überhastet und machen dann Fehler und schießen dann aus unmöglichen Situationen aufs Tor, obwohl vielleicht der eine oder andere immer noch einmal frei steht.
Und das ist die Qualität des Spielers?
Das ist, man kann nicht immer sagen, das ist kein Glück oder was weiß denn ich. Das ist letztendlich auch eine Sache der Qualität, ohne Frage.
Okay. Hallo Genscher würde ganz gerne wissen, ob denn mit Spielern schon über die kommende Saison geredet wurde. Das heißt, gibt es schon ein Gerippe? So für sich, haben Sie sowas überlegt oder sind jetzt schon Verpflichtungen geplant oder Vertragsverlängerungen für die nächste Saison? Wie weit sind Sie da gediehen?
Es ist jetzt noch ein Spiel in dem Jahr und wir werden uns jetzt nach dem Spiel, das wir in München haben, noch werden wir zusammensetzen. Trainer, der Klaus Hafner und ich. Und wir mal gucken, wir mal Bestandsaufnahme machen, wer uns weiterbringt, wer sportlich uns nichts beibringt. Es kann vielleicht sein, ohne irgendwo jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, dass wir vielleicht die eine oder andere Veränderung vornehmen jetzt in der Winterpause. Aber wie gesagt, das tun wir alles intern erstmal besprechen und mit dem Trainer zusammen, mit dem Klaus Hafner zusammen. Und dann gucken wir, wie es in der Rückrunde weitergeht dann.
Sprich, Gespräche fanden aber noch keine statt.
Nein,
mit keinen Spielern.
Nein.
Auch nicht mit Spielern der zweiten Mannschaft oder A-Jugendlichen oder Ähnliches, die man eventuell vielleicht binden möchte.
Nein, die A-Jugend wissen um die Situation. Wir haben die eine oder andere Sitzung gehabt schon mit dem Mike Schüssler, mit dem Stefan Groß. Und wir sind da, was von der Leistung her die U19 betrifft, sind wir auf dem neuesten Stand. Wenn wir nicht gerade parallel spielen mit der ersten Mannschaft, dann sind wir letztendlich immer da, wenn die U19 spielt und dass man sich da auch ein bisschen Selbstbild drüber machen kann. Und ich habe es in der Vergangenheit betont und sage es jetzt immer wieder, wenn Spieler vom Leistungsvermögen da sind bei uns in der U19 und dann werden sie mit Sicherheit Berücksichtigung finden bei uns im Regionalliga-Kader. Ansonsten, die das nicht direkt schaffen in der Seniorenbereich hier in der Regionalliga, da versuchen wir natürlich alles jetzt auch in naher Zukunft, die vielleicht über die U23 hier zu behalten. Und dann vielleicht, es hat sich ja gezeigt, dass der eine oder andere braucht vielleicht ein Jahr oder vielleicht auch eineinhalb Jahr in die U23, um dann in die erste Mannschaft zu kommen. Oliver Malchow zum Beispiel. Ne? Und wir haben jetzt schon einige dabei noch, die aus dem A-Jugendbereich bei uns dazukommen sind, das zweite Jahr. Und dann muss man halt gucken, jetzt kommen wir wieder, mit Sicherheit kommen da Leute zu, direkt in die Regionalliga, aber wer das ist im Moment, das ist noch, oder steht noch nicht fest.
Aber wäre es jetzt eigentlich eine gute Zeit, auch zum einen, da ja keiner absteigen kann, zum anderen, da wir eine relativ große Verletztenmisere haben, dass wir da nicht mal probiert, den einen oder anderen ins kalte Wasser zu schmalen?
Was denken Sie, jetzt sage ich Ihnen mal was. Was denken Sie, wenn wir jetzt sagen, der Rainer Hollisch, ich brauche am Wochenende den Broll, den Kochendörfer, den Frenzi, jetzt kriegt nimmst du mal drei andere Stefan Groß. Ne?
Zumal die
der, A-Jugend. Der reißt ihm die Rübe runter, auf Deutsch also gesagt. Nicht? Aber es ist ja so, die U23 spielt ums Überleben bei uns. Mhm. Da müssen wir Hilfe. Die U19 will absolut in der Bundesliga bleiben. Und da wäre es ja einfach blöd von uns. Wir haben zwar einen Engpass gehabt die ganze Zeit, und das wird sich jetzt in der Rückrunde widerlegen. Die Verletzten sind wieder, kommen wieder dazu. Und wir versuchen ja auch, dass die U23 eine sehr gute Aufstellung aufs Feld bringt und dass der Stefan Groß mit seiner A-Jugend auch die stärkste Mannschaft aufstellen kann. Das wäre ja blöd, wenn man da den einen wegzieht oder da nochmal einer wegzieht. Dann wäre mir statt 10. vielleicht 8. Und die A-Jugend steigt aber aus der Bundesliga. Das wollen wir also nicht. Wir wollen dass die A-Jugend weiterhin in der Bundesliga spielt, da tun wir alles dafür. Genauso geht es die, oder betrifft es die U23 bei uns. Und wir haben einen Kader, da sind 23 Mann mit dabei. Zwischendurch waren es halt wesentlich weniger, durch die Gründe, die ich gerade angeschnitten habe. Aber die sind in der Rückrunde wieder dabei. Und dann haben wir Leute, sage ich mal, wir haben einen Kader von 23 Leuten, inklusive zwei Torhüter. Und das ist auch, was ich ausreichend, sage ich mal, da brauchen wir nicht irgendwo den einen oder anderen von der A-Jugend hochholen oder von der U23. Wenn es problemlos ginge, dann würde man es natürlich auch machen. Und wir haben jetzt das Problem gehabt mit dem Torhüter die ganze Vorrunde. Und wir haben es ab und zu auch mal im Training mit dabei, den einen oder anderen von der U19. Dennis Broll war schon oft auf der Bank sitzen bei uns, der Torhüter, im Wechsel mit dem Tangieri von der U23.
Herr Hafner, Sie wollten was sagen?
Ja, das ist halt auch ein Problem. Wir sind letztes Jahr ja aufgestiegen mit der U19 in die Bundesliga, haben auch dort natürlich auch wieder das andere Lied, natürlich auch nicht das Geld für Spieler oder die zu locken, bei uns zu spielen, haben auch dort natürlich nicht die Personaldichte von wirklich Top-Spielern, die da in der Bundesliga bestehen können. Das heißt, wenn dem das oder dies der Fall wäre, dann wäre es auch viel leichter, mal zu sagen, zum einen oder anderen, komm, jetzt ziehen wir den anderen mal hoch, lassen den mal mittrainieren, mitspielen. Das ist aber, so wie es der Sebert eben sagte, halt schwierig, wenn das mal gesichert ist, dass die U19 nicht absteigt. Dann kann man da eher drüber nachdenken, hier jetzt mal den einen oder anderen, sofern seine Leistungskurve dann noch genauso ist wie die ganze Zeit, hochzuziehen. Er muss ja auch bestehen können dann. Ja.
Klar, da wahrscheinlich eher die Frage an den Herrn Sebert. Sehen Sie denn potenziell jemanden in der A-Jugend, der...
Wir tun so ständig austauschen. Ich war jetzt gerade die Woche wieder zwei, dreimal zusammen mit dem Marc Schießler oder mit dem Stefan Groß. Und sind mit Sicherheit Spieler in der U19 dabei, die Perspektive haben, bei uns in der Regionalliga zu spielen. Und ich glaube schon, das, was der Hafner eben gerade angeschnitten hat, wenn wir jemanden ins Training holen wollen von der A-Jugend oder einer auf die Bank setzen wollen bei uns von der U19, dann gibt es immer irgendwo ein klein bisschen, Probleme, weil natürlich Herr Stefan Groß immer seine stärkste Mannschaft aufs Feld bringen will, ist auch verständlich. Und, aber ich sage nach wie vor, wenn so der eine oder andere Junge bei uns mittrainiert, und dann ist das definitiv nicht schädlich für den, der wird auch nicht abgelenkt oder kriegt andere Gedanken. Das ist förderlich, das weiß ich noch, das ist zwar schon ein paar Tage her von meiner Zeit, wenn es da früher Kaiser, du kannst schon mal mit der ersten Mannschaft trainieren am Donnerstag, du hast dann Montag schon anfangen, die Schuhe zu putzen und da müssen wir halt ein bisschen flexibler werden, wenn der Rainer Hollisch sagt, okay, die Woche sollen mal zwei Spieler mittrainieren vom A-Jugendbereich bei der ersten Mannschaft und dann muss das ganz problemlos über die Bühne gehen, ausfertig. Das schadet ja nichts, im Gegenteil, denn er macht Spaß und von der Leistung her, man jetzt gesehen haben, der Dennis Broll war letztes Spiel war es, glaube ich, bei uns auf der Bank gesessen und hat dann jetzt am Sonntag gegen Freiburg gespielt. Der war überragend. Also schadet es dem nicht, wenn der bei uns auf der Bank sitzt und muss sonntags in der A-Jugend spielen.
Okay. Um den Herrn Hafner auch noch ein bisschen mehr ins Gespräch zu holen. Wir waren bei der Kaderplanung für diese Saison und das im Sommer relativ kurzfristig laufen musste, weil wir dann doch nicht relativ unerwartet aufgestiegen sind.
Erfreulicherweise.
Ja, natürlich erfreulicherweise. Danach haben wir aber das Budget für den Kader ausgeschöpft gehabt. Dennoch wurden danach irgendwie Amadou Rabihu, von dem wir es vorhin hatten, und später auch Jure Czolak verpflichtet. Da möchte der Phil SVW wissen, wie wurde letzterer, nämlich Jure Czolak, denn finanziert?
Ach, die Finanzierung von dem Jure war eigentlich relativ einfach. Das waren jetzt keine hohen Beträge. Und durch den, wenn man ja weiß, dass Spieler langfristig verletzt sind, dann springt ja hier auch BG etc. ein und dann werden Gehälter übernommen. Wir haben das ja in vielen Fällen jetzt gehabt und somit war da natürlich schon ein bisschen Luft zu sagen, wir können sowas mal, ich sag mal, umsetzen, sodass es uns jetzt nicht auf den Geldbeutel so drückt. Der Jura, wir haben auch mit ihm gesprochen, haben gesagt, komm, spiel mal, schau mal, wenn es dir gefällt und so wie ich ihn jetzt verstanden habe, gefällt es ihm gut. Er spielt ja auch gut, bringt er seine Leistung. Und ich denke auch, dass es ein Spieler ist, mit dem man auch in der nächsten Saison rechnen kann. Also, weil das, was er da abliefert, ist schon meines Erachtens sehr gut. Und der Amadou war noch die Frage. Ne? Ja. Der Amadou, da ist halt, war ein glücklicher Zufall, dass da ein Sponsor gesagt hat, den bezahle ich, das mache ich. Weil wir natürlich auch im Sturm vorne jetzt so viele Alternativen nicht hatten. Und was der Siebert vorhin ja schon zu dem Amadou gesagt hat, ist es halt ein Spieler, auch der mal einen Ball halten kann, annehmen kann, ein bisschen Ruhe reinbringt und trotzdem auch mal dann wieder einen Pass spielt, der ankommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Und das hat, sage ich jetzt mal, auch dazu geführt, wie gesagt, mit dem zusätzlichen Sponsor, der gesagt hat, okay, das bezahlen wir, dann können wir das machen.
Welcher Sponsor ist es denn?
Nee, da redet man nicht drüber. Das ist
aber schade. Das ist eine interessante Sache für mich, der Grund. Der Schredder würde ganz gern wissen, ob es einen neuen Torhüter gibt zur Winterpause und ist das eigentlich richtig notwendig?
Die Situation ist so im Moment. Der Michael Lutz, der saß beim ersten Spiel in Ingolstadt auf der Bank, das zweite Spiel noch gegen Stuttgarter Kickers. Und dann hat er schon Probleme gehabt mit der Achillessehne und dann kam natürlich die Geschichte intensiver. Und er war dann bei unseren Ärzten gewesen und wie es halt so ist, wenn man nicht weiterkommt, sagt dann der Spieler, ich hole mir vielleicht nochmal eine zweite Meinung ein. Dann hat sich halt eine zweite und eine dritte eingeholt. Auf einmal hat dann jeder was anderes gesagt. Und letztendlich war er in der Praxis vom Müller-Wohlfahrt in München gewesen. Und die haben noch einmal versucht mit Spritzenkur, aber dann hat er wieder angefangen mit dem Training vor 10 Tagen, glaube ich, und hat einen Tag später extrem geschwollene Achillessehne gehabt. Und dann sind sie dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen, dass man operieren muss. Und der ist gestern operiert worden an der Achillessehne. Der wird jetzt 4 Wochen in Gips haben. Dann wird es noch einmal 14 Tage dauern, bis er sich einigermaßen wieder bewegen kann. Und ich sage es jetzt einmal mir persönlich, und dem Trainer auch, ist das Risiko enorm groß, dass man in der Konstellation weitermachen müsse, eventuell, wenn sich das nicht positiv ändert, wie wir es jetzt in der ganzen Vorrunde gemacht haben. Wenn der Adolf, der Rainer Adolf sich verletzt hätte, stell dir mal vor, dann hätte man sehr wahrscheinlich, oder das wäre dann so gekommen, hätte man dem Stefan Groß den Dennis Broll nehmen müssen, der bei uns spielt. Und hätte dann den Tandjerev und die zweite Mannschaft auf die Bank setzen müssen, dann hätte die U23 kein Torwart gehabt oder den zweiten und die U19 hätte auch mit dem zweiten spielen müssen. Mhm. Und ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel, in Kassel da hat sich ja der Rainer Adolf die Platzwunde geholt am Kinn, war da am Boden gelegen, Blut überströmt. Dann ist auf einmal der Dennis Tanieri neben mir, der ist ganz weiß angelaufen. Ne? Der hätte ihn so nicht. Und das hat ihn schon belastet. Ne? Aber der Tanieri ist ein Torhüter für die U23, aber ist, sage ich mal, aktuell noch kein Torhüter für die Regionalliga. Und der Dennis Broll ist ein A-Jugendspieler. Aber das Schlimme ist nicht, dass die dann spielen müssen. Das Schlimme ist, dass es den anderen Mannschaften fehlen dann. Mhm. Und wenn sich das mit dem Michael Lutz nicht einstellt oder wenn es nicht besser wird oder definitiv nicht zur gegebenen Zeit, dann müssen wir uns Gedanken machen, müssen wir uns unterhalten, ob man eine Lösung findet, dass man ein Tor wieder hier holt für 3-4 Monate für die Rückrunde, dass man da irgendwo ganz problem auch in die Rückrunde gehen könne. Das war schon. Guck mal, wir haben in Hoffenheim gespielt. Der Michael... Nicht der Michael Lutz, der Rainer Adolf hat sich warm gemacht. Der Dennis Broll hat in der A-Jugend auf dem Waldhof gespielt, ist nachgefahren worden, ist gerade mit Spielbeginn noch in seiner Klamotte, in seiner Sportklamotte, bei uns auf die Bank gegangen. Jetzt stelle ich mir vor, der Adolf verletzt sich beim Warmmachen, dann stehen wir ohne Torhüter da.
Andreas Klaus ist als dritter Torwart irgendwie ja, keine Alternative? Oder?
Das wäre auch noch eine Lösung, aber... Das haben wir auch irgendwo schon mal ins Kalkül gezogen, aber das ist auch keine Dauerlösung dann. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass nichts passiert ist mit dem Rainer Adolf, aber das Risiko können wir für die ganze Rückrunde können wir gar nicht eingehen.
Würde man das finanziell geregelt bekommen, Herr Hafner?
Es gibt immer einen Weg irgendwie. Also ich denke schon, dass dann wir vielleicht auch mal wieder einen Torhüter finden würden, der Seebert hat ja gute Kontakte, der vielleicht jetzt gerade irgendwo nicht spielt und sagt, er ist dann froh, irgendwo mitzutrainieren, mitzuspielen. der dann aber auch so, sagen wir mal, ein bisschen die Qualität hat, um das umsetzen zu können.
Ich habe gehört, der Markus Kolke sei in Wiesbaden nicht so glücklich irgendwie.
Das braucht man nicht
hören. Das hätten wir gleich sagen können.
Das ist nichts Neues.
Der war bei uns unumstritten und absolut Stammspieler gewesen und auch dazu beigetragen, dass wir das letztes Jahr noch geschafft haben in der Aufstieg oder in diesem Jahr. Und aber die andere Seite ist, der hat es ein bisschen erzählt gekriegt. Ne? Ich habe das geahnt, wie das kommt. Die haben einen super Torhüter in Wien und der ist da hingekommen und als Nummer 2. Nicht als einziger, als Nummer 2, die haben noch einen Torhüter, einen Junger, der ist, glaube ich, neuseeländischer Nationalspieler. Und dann hat er halt die meisten Spiele dann letztendlich auch in der Hessenliga, glaube ich, machen müssen, in der zweiten Mannschaft. Nicht? Und das stinkt ihm logischerweise. Aber der hat einen Vertrag bei denen und ich glaube auch nicht, dass da irgendwo was geändert wird.
Okay. Totti würde gern wissen, warum man den Kader nicht im zentralen Mittelfeld verstärkt hat, obwohl man doch da schon letztes Jahr sehen konnte, dass wir da teilweise Probleme haben. Wer will antworten?
Ach, können wir beide machen. Also aus meiner Sicht war es so, dass wir eigentlich im Mittelfeld sehr, sehr gut viele Spieler hatten. Zentrales Mittelfeld wirklich einen überragenden, wenn man das mal so sagen darf, Spieler zu finden, ist nicht einfach. Schon gar nicht einer, der am Ende der Saison dann frei ist irgendwo, weil sonst wäre er nicht überragend. Und wir da auch der Meinung waren oder zumindest mal das gedacht haben, dass wir hier ganz gut besetzt sind, wenn die Spieler alle so die Leistung bringen und auch abrufen, wofür sie eigentlich stehen könnten. Da gibt es den einen oder anderen im Kader, wo ich sage, der hat eigentlich noch ein Potenzial und wir verstehen es nicht, warum er es nicht abruft. Ich will die Gründe jetzt da gar nicht benennen, weil ich persönlich nicht weiß, warum das ein Spieler nicht macht. Ich kann es nicht verstehen. Er tut sich ja selbst was Gutes damit, wenn er wirklich sehr gut spielen würde oder das Potenzial abrufen würde, was er hat. Aber wenn wir beim Mittelfeld gerade sind, wir sehen jetzt zum Beispiel auch mit einem U19-Spieler, der letzte Saison noch ein U19-Spiel hat, dass es auch für so jemanden schwer ist, da gleich Takt zu halten, mitzugehen. Obwohl er natürlich in der Saison vorher in der U19 wirklich sehr gut gespielt hat, ja, mit dem Oliver Schmidt, den wir gerne gehalten haben. Aber jetzt halt auch die Erkenntnis da ist, wie schwer das eigentlich ist hier, wie schnell das plötzlich geht. Das sagen ja auch U19-Spieler, wenn sie mal mittrainieren, Mensch, zum Trainer, zum Rainer Hollisch, Mensch, Trainer, das ist ja nochmal ein ganz anderes Tempo, wie in der Bundesliga, was wir da so spielen und trainieren.
Gut, wir sind in die Saison reingegangen. Der Oliver Malcho hat in der Oberliga sehr gute Runde gespielt, ist aber auch ein Spieler gewesen, der noch nicht Regionalliga-Tauglichkeit nachgewiesen gehabt hat. Der ist auch mal irgendwo an die Grenze gestoßen in einigen Spielen. Jetzt hat er sich mittlerweile wieder gefangen. Wir sind in der Hoffnung in die Runde gegangen, dass der Gyasula von Anfang an fit ist nach seiner Operation. War er nicht, ist noch wochenlang ausgefallen, das ist normalerweise. Ich sage es jetzt einmal, ich hoffe, der hört es nicht, ist normalerweise der beste Fußballer bei uns in der Mannschaft. Und ist aber auch ein Spieler, der ist von Baling gekommen, der hat in der Oberliga letztes Jahr die Hälfte von der Spiele gemacht. In der entscheidenden Spiele war er gar nicht mehr mit dabei. Und jetzt ist er in der Regionalliga. Und er hat auch gemerkt, dass es ein bisschen, dass da ein bisschen anderer Wind weht wie im Oberliga-Bereich. Dann haben wir den Grujicic noch mit dabei gehabt im offensiven Mittelfeld und habe aus dem eigenen Bereich den Daniel Helm noch dabei und habe den Oliver Schmidt, der Hafen hat es gerade eben gesagt, aus dem A-Jugendbereich mit dazu genommen. Es sind also 5 oder 6 Spieler und das uns ein absoluter Führungsspieler in dem Bereich gut tun würde, da brauchen wir uns nicht drüber zu halten.
Ich sehe gerade mit Schrecken, es ist schon 20.38 Uhr, der Ibu tritt uns ja spätestens in Viertelstunde in Hahn schon wieder ab. Deshalb würde ich ganz gerne mal das Thema wechseln. Wir haben noch gar nicht über den Trainer gesprochen. Der Hollig ist ja kein Vollzeittrainer, das heißt, er hat eigentlich einen normalen, regulären Job. Wie sieht da die Planung für die nächste Runde aus? Die Frage kommt übrigens vom Arnold. Es gibt ja verschiedene Varianten. Entweder lässt er seinen Job ruhen oder, also je nachdem, welchen Job.
Ich sage jetzt mal, gegenüber von der Trainingsintensität her, von der Trainingseinheit her, wird sich im nächsten Jahr gegenüber dem Jahr überhaupt nichts ändern. Der Rainer Hollisch arbeitet, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, der arbeitet in der Woche einen Tag weniger. Der versäumt also, wenn man die komplette Woche nimmt, wenn man von montags bis freitags 2-mal in der Woche vormittags trainieren, ist der Rainer Hunnisch einmal am Vormittag nicht hier. Ansonsten ist er immer da. Und gegenüber dem Programm, ich sage es noch einmal, von dem Jahr wird sich im nächsten Jahr nichts ändern. Wir werden genauso trainieren wie jetzt auch. Also wenn nicht was ganz Gravierendes passiert, ich weiß es nicht, und dann wird es weitergehen in der Form. Aber da kann vielleicht der Hafner was dazu sagen.
Ja, also auch so vom Seiten vom Präsidium ist ja überhaupt nichts angedacht, irgendwie was zu ändern. Ich denke, der Rainer Hollig macht einen sehr, sehr guten Job. Das hat er letzte Saison unter Beweis gestellt mit der, ich sage jetzt mal, aus dem Nichts zusammengewürfelten Truppe, wo auch keiner gedacht hätte, dass wir da aufsteigen, das hinzubekommen, dass die Mannschaft da den Weg geht, den sie gegangen ist. Und es gibt für uns ja gar keinen Grund jetzt, bloß weil dann vielleicht mal ein paar schlechte Spiele dabei waren, jetzt gleich wieder den Trainer in Frage zu stellen, der kann das nicht oder wie auch immer. Die Regionalliga, die ist für ihn stemmbar, absolut. So wie es Herr Sebert eben sagte, das ist auch genau mein Wissensstand, er versäumt genau ein Vormittagtraining, ansonsten ist er immer da. In dem Training kann man andere Dinge ableisten als Spieler mit dem Andreas Klaus, der ja permanent dabei ist als Co-Trainer, und da gibt es also überhaupt gar keine Überlegung, da irgendwas jetzt zu ändern.
Stell dir schon mal vor, wir haben einen Professor als Trainer, der soll mal irgendwo, mit der wollen wir noch absolut weiterarbeiten, logischerweise. So zwei gegeben, die sich Professor nennen, das ist er nicht selbst, das ist der Rainer Hollisch und der Ralf Rangnick. Jetzt haben wir in der Region nur noch einen. Und den wollen wir uns natürlich warm
machen. Sympathischer wie der andere. Ich wollte gerade sagen, den anderen brauchen wir hier auch nicht unbedingt. Der Kurpfalz-Onkel schlägt in die gleiche Kerbe, wie ich sie stellen möchte. Nämlich, zumindest zu Beginn der Saison, nach so ein paar Spielen, kam doch öfter von der sportlichen Leitung, jetzt schaue ich Sie an, Herr Sebert, so Aussagen wie, dass man in der kommenden Saison oben mit angreifen möchte, zumindest eine bessere Rolle spielen möchte als diese Saison. Jetzt haben wir vorhin gehört, der Etat für die erste Mannschaft wird nicht erhöht in der kommenden Saison. Der Teilzeittrainer bleibt ein Teilzeittrainer. Wie will man denn dieses Ziel erreichen, eine bessere Rolle zu spielen als in dieser Saison?
Teilzeit ist im Grundsatz her, wenn ich irgendwo voll arbeite und arbeite nur noch die Hälfte. Das trifft ja beim Rainer Hollisch nicht zu. Da ist, wie gesagt, vielleicht wird es auch geändert im kommenden Jahr, aber da fehlt eine Einheit und die macht der Andreas Klaus, und es gibt überhaupt keine Probleme in der Richtung. Und der Hafner hat ja vorhin gesagt, dass der Etat generell nicht erhöht wird. Wir sind am Gucken, am Suchen, am Machen, am Tun, ob wir vielleicht den ein oder anderen Sponsor noch dazu bekommen. Und ich sage nichts anderes wie unseren Präsident, wenn Sie das mal irgendwo ein bisschen zurückverfolgen. Wir wollen sportlich weiterkommen, logischerweise. Und wir können es auch unsere Leute, unsere Fans, unsere Zuschauer gar nicht antun, dass wir nächstes Jahr in die Runde gehen und spielen genauso eine Saison, wie sie jetzt in dem Jahr der Fall ist. Und nächstes Jahr hat die Regionalliga 22 Mannschaften. Und da müssen wir ganz einfach, wir müssen eine bessere Rolle spielen, ohne jetzt irgendwo zu sagen, was das kostet. Wir müssen eine bessere Rolle spielen, wie jetzt in der laufenden Saison. Da geht kein Weg dran vorbei.
Und Entschuldigung, dass ich nochmal nachfragen muss, wie will man das denn erreichen? Will man Spieler abgeben, vielleicht jetzt auch schon in der Winterpause, um bessere Spieler zum gleichen Preis dazu zu bekommen?
Oder? Ob es jetzt in der Winterpause ist, das lasse ich mal so im Raum stehen. Aber dass nächstes Jahr uns Spieler verlassen werden und neue dazukommen, also das ist definitiv. Man will sich ja immer irgendwo versuchen zu verbessern, und wir müssen uns verbessern. Das zeigt auch jetzt die laufende Saison oder die aktuelle Mannschaft, die wir haben. Aber die Gute, sage ich mal, die Gute, die wir haben, die wollen wir versuchen auch hier bei uns zu behalten. Wenn wir vielleicht wir haben jetzt einen Kader von 23 Mann, vielleicht haben wir nächstes Jahr nur 20 oder 21, ist auch eine Möglichkeit, um das Ganze irgendwo ein bisschen aufzufangen finanziell.
Wenn man mal die Hinrunde mal Revue passieren lässt, um auf den Ausgangspunkt mal der Sendung zurückzukommen, ist es ja letztendlich so, wenn die Mannschaften teilweise ein bisschen konstanter mit Verletzten etc. ein bisschen konzentrierter gespielt hätte, dann würde jetzt schon, bin ich felsenfest überzeugt, die Mannschaft schon deutlich weiter oben stehen. Und wenn man mal sieht, dass in der Liga im Grunde, man hat es jetzt an vielen Beispielen gesehen, jeder jeden schlagen kann, dann bin ich auch der Meinung, wenn man hier die Qualität ein bisschen erhöht, kann man da auch deutlich weiter oben mitspielen. Das heißt nicht, dass man dann gleich zu ich weiß nicht, welchen Ausgaben greifen muss, um das, die Qualität zu verbessern, sondern ich denke einfach, dass wir dann Spieler auch bekommen können, wenn das Umfeld stimmt, wie der Sebastian Freund schon mal gesagt, die Marke Waldhof immer mehr festigt und auch nach vorne bringt, dass auch der ein oder andere mal sagt, Mensch, finde ich wesentlich toller und schöner, vor 7.000, 8.000 Zuschauern zu spielen, wie vor 500.
Die wir aber irgendwo auch nicht so häufig haben, die 7.000 oder 8.000.
Ja, aber man hat es gesehen, dass wir sie haben können. Und ich bin auch felsenfest der Meinung, wenn wir da oben mitspielen würden, natürlich nicht bei jedem Spiel, vollkommen klar, aber wenn attraktive Mannschaften kommen, ich sage jetzt mal Kassel, Stuttgart etc., dann denke ich schon, dass wir diese Zuschauerzahl haben können.
Das ist ein gutes Stichwort. Regionalliga-Reform haben wir auch schon angesprochen. Stuttgart wird wahrscheinlich, oder nee, na, die behalten wir schon noch da. Wie sehen Sie die Regionalliga-Reform für uns, speziell den Waldhof oder ganz allgemein?
Also, wenn ich da gerade kurz anwende, allgemein sehe ich es als sehr, sehr fraglich, weil wenn man überlegt, wer dann da alles in die Lizenzierung ist weg, wer da alles hochkommen kann mit irgendwelchen, ja, ich sage jetzt mal, für eine Saison aufgestellten internen Etats, die dann letztendlich dazu führen können, dass wir vielleicht auch hier wieder jede Menge Insolvenzen bekommen könnten von Vereinen, die sich halt einfach dann übernehmen, weil sie denken, jetzt müssen wir aufsteigen, hochsteigen, aber auch gar nicht den Background haben, dann sehe ich das schon sehr, sehr, sehr fragwürdig an. Zumal dann die Saison mit 22 Mannschaften plus dann noch diese Aufstiegsspiele, die es dann geben wird, das ist, zehrt schon ganz, ganz arg an den Kräften.
Ja, es ist ganz einfach auch ein finanzielles Problem. Es gibt keine Fernsehgelder, logischerweise, nächstes Jahr in der Regionalliga. Aber die andere Seite, wir kommen jetzt wieder auf den Punkt, was wir die ganze Zeit jetzt erzählt haben. Wir müssen vom Grundsatz her, müssen wir vorne mit dabei sein. Wenn wir vorne mit dabei sind, dann haben wir mehr Zuschauer und mehr Zuschauer, dann haben wir mehr Geld letztendlich. Und ich sage jetzt einmal, das sind zwar die zweite Mannschaften wieder mit dabei, aber man hat auch schon das ein oder andere Lokal-Levy, wo man auch größere Zuschauerzahlen anschauen kann. Es ist, ich sage jetzt einmal, Eintracht Trier mit dabei, es ist wieder Kaiserslautern mit dabei, ne? Und noch ein paar aus der Region, Hoffenheim ist mit dabei, das sind ja alles auch gute Mannschaften, die auch oben mitspielen wollen. Da muss man gucken, vielleicht kommt der ein oder andere aus der dritten Liga noch mit runter mit dazu. Und man muss halt den bitteren Weg gehen dann. Aber das ist dann für mich kein bitterer Weg. Wenn man nämlich Erster oder Zweiter ist, dann hat man ein Relegationsspiel. Und wenn man hier bei uns ein Relegationsspiel hat, dann brauche ich Ihnen nicht erzählen, was alles möglich ist, zuschauermäßig. Ist auch schon einmal irgendwo eine Geschichte, wo man sagt, okay, da kommt eine größere Summe zusammen, wo man dann auch irgendwo davon profitieren könne. Also ich sehe das gar nicht so negativ oder tragisch oder dramatisch. Entscheidend ist, was wir aus der Situation machen dann im kommenden Jahr.
Gut. Ich würde ganz gern, habe ich auch bei der Pro-Waldhof-Sitzung gesagt, als die Spieler vorgestellt wurden, dass ich ganz gern mal hätte, dass wir mal beim DFB-Pokal wieder mitspielen. Haben Sie es der Mannschaft schon gesagt, dass das eigentlich ein Ziel ist, das man doch durchaus erreichen könnte?
Das finden Sie mittlerweile, spätestens nach dem Pokalspiel, jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, gegen VfB Mannheim, wissen Sie alle durch die Reihe durch, die da schon da waren, was wir uns im DFB-Pokal vorstellen, jetzt in der laufenden Saison. Mhm. Wir sind noch mit dabei, es sind noch 8 Mannschaften, glaube ich. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Neger Elz.
Also unterklassige Verein verlieren, das haben wir mal ausgeschlossen.
Ja, das
Hoherklassig, okay, aber unten unterdrunter darf es niemals sein.
Das wollte man jetzt schon auch nicht.
Ja, aber diesmal ist es ernst schlecht.
Ja, spielen wir zu Hause gegen Neger Elz. Also wenn wir dann da nicht weiterkommen, dann brauchen wir gar nicht mehr vom DFB-Pokal reden. Und dann ist halt das Problem noch, man braucht halt dann ein bisschen Losglück vielleicht, weil Sandhausen ist ja auch noch mit dabei, Nötting ist mit dabei, der VfL Mannheim ist mit dabei. Und
ja, Nötting liegt uns ja.
Ja, klar, liegt uns, aber
VfR nicht so.
Es kann sein, da haben wir vielleicht was gut zu machen dann, wenn es wieder soweit ist. Ja, aber die andere Seite ist, man muss halt das Glück haben dann, dass man nicht, sage ich mal, im Halbfinale vielleicht gegen Sandhausen kommt. Denn wenn die unter die erste 4 kommen, in der dritten Liga, sind die automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Und dann nimmt auch der Endspielteilnehmer noch den DFB-Pokal teil. Ist auch noch eine Geschichte.
So
und
machen wir es. Ja.
Und dann ist normalerweise, ist es ja so, wenn es Pokalspiel ist, Waldhof Sandhausen, dann kommen ja sehr wahrscheinlich auch ein paar Leute. Ne? Also wir wollen ja schon versuchen, mit aller Macht so weit wie möglich zu kommen, am besten ins Endspiel.
Wenn wir gerade von attraktiven Gegnern sprechen, der Borussia Dortmund ist gestern aus dem europäischen Wettbewerb ausgeschieden. Da steht noch ein Freundschaftsspiel aus. Fanden da schon Gespräche statt? Es hieß ja, dass sobald der BVB aus den europäischen Wettbewerben draußen ist.
Da ist dann die Chance höher, dass wir sie so schnell wie möglich zu uns kriegen, das ist klar. Aber da hat jetzt noch, also stand jetzt heute zu gestern, jetzt noch keiner irgendwas unternommen. Okay. Oder also,
das wäre, glaube ich, auch nicht
dort angerufen.
Direkt angerufen nach
Schluss. Also bei uns wäre es optimal, wenn es da irgendwo Möglichkeiten gäbe, die vielleicht in der Vorbereitung in der neuen Saison zu bekommen.
Dann wobei die Einnahmen sind ja schon für den aktuellen Etat verplant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die müssten mir die das, was man dann nicht einnimmt, müsste man ja dann anderweitig
decken. Ja, weil es ja eine Zusage gab, dieses Spiel umzusetzen. Jetzt kam halt diese Terminnot, sage ich jetzt mal, dazu. Und dann gab es halt die Probleme, wo man gesagt hat, Mensch, müssen wir mal gucken, Spiel, wann können wir das machen, wie können wir das machen. So wie wir im Grunde auch mit anderen Mannschaften, die vielleicht ein Freundschaftsspiel gegen uns in der Vorbereitung spielen wollen, sagen müssen, Mensch, wir müssen mal warten noch, bis das feststeht, bis das letzte Spiel gespielt ist, weil wir gar nicht wissen, findet es statt oder nicht, wird es verschoben. So geht es Dortmund mit Sicherheit genauso.
Okay. So waren wir gerade bei anderen Vereinen. Da fragt Harry 1907, ob sie an den Aufstieg des Lokalrivalen, Rivale ist er nicht wirklich, er wird es zunehmend wieder, des VfR Mannheim, ob sie da an den Aufstieg glauben. Und ich möchte dazu fragen, wie nehmen Sie mir die Angst, dass wir nächste Saison zweimal gegen den VfR verlieren?
Das ist ja eine komische Frage, ey.
Naja, also ich hatte den Anschein, die spielen eine sehr gute Saison, muss man sagen. Muss er ehrlich zugeben, so souverän wie jetzt der VfR Mannheim die Vorrunde gespielt hat in der Oberliga, haben wir sie nicht gespielt in der Vorrunde.
Und, ja, Nöttingen hat die auch souverän gespielt letzte Saison.
Ja, genau. Und jetzt Nöttingen war weiter weg gewesen. Jetzt ist die Ulmer sind nach wie vor noch mit dabei, die haben ein Spiel weniger. Aber wenn der VfR Mannheim aufsteigt, sage ich mal, das bringt uns nicht um. Was müssen wir halt dann unser.
Ja, dann gewinnen wir halt zweimal.
Wir unsere Bilanz verbessern gegen den VfR Mannheim. Aber das ist noch ein weiter Weg. Jetzt tun wir uns mal aktuell beschäftigen damit und mit unserem Pokalspiel gegen den Hels und alles andere. Es kommt sowieso, wie es kommt. Nicht? Und wenn sie aufsteigen, ist es eine riesige Zuschauerresonanz bei denen genauso wie bei uns. Und ich glaube schon, dass das uns zum Beispiel nicht schadet, wenn der VfR Mannheim aufsteigt.
Okay, eine Frage dazu passend von Zertifikat, vielleicht an Herrn Hafner. Wie bewerten Sie die Entwicklung im fußballerischen Umfeld des SVW? Da gehört nun mal der VfR dazu, aber auch Sandhausen ist Tabellenführer, haben wir eben gerade gehört. Sehen Sie da eventuell Gefahren für die Entwicklung des SV Waldhof, gerade was die Umsetzung des Fünfjahresplans angeht? Ich nehme an, er spielt hier auf Konkurrenten bei der Sponsorensuche oder ähnliches an.
Nein, also für Sponsoren ist ja immer eins im Vordergrund, eine gewisse Medienwirksamkeit ihres Engagements bei einem Verein, sei das über Banden, über sonstige Einblendungen auf dem Trikot etc. pp. Und ich freue mich für jeden Fußballverein, der nach vorne kommt, mal ganz egal, für uns natürlich primär, aber es ist natürlich auch so, dass vielleicht auch hier jetzt wieder ein bisschen Entwicklung geweckt wurde, so in dem ganzen Umfeld, dass sich das alles wieder ein bisschen belebt. Nichtsdestotrotz wird es für Mannschaften wie ist meine Vermutung, das ist kein Wissen, aber für Mannschaften wie Sandhausen, je höher die aufsteigen, immer dünner von der Luft, wie man sowas überhaupt auch finanziell stemmen kann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es, das ist ja sehr getragen von bestimmten Personen, auch bei Sandhausen, genauso wie es beim VfR ist, ist auch getragen von ganz wenigen Personen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch sehr viel finanzieller Zufluss aus verschiedenen Kanälen stattfindet.
Mhm. Aber man wundert sich ja auch schon, dass sie sich so lange in der dritten Liga halten eigentlich.
Ja.
Gut, ich glaube auch nicht, dass jetzt Sandhausen, egal wo sie spielen, ob die in der dritten oder in der zweiten Liga spielen, dass die irgendwo Einfluss nehmen können, was fußballerisch in Mannheim passiert. Also
Sponsoren,
glaube ich nicht. Nee. Das ist irgendwo, die sind zwar nicht so arg weit weg von uns hier, aber ich glaube nicht, ob, wenn die auch in der zweiten Liga spielen, dass das irgendwo vielleicht negativen Einfluss nehmen könnte auf hier uns Mannheimer, was hier fußballerisch in Mannheim passiert.
Okay. Irgendwo habe ich noch eine Frage gefunden, warum die Sachen im Fanshop so teuer sind. Wer fühlt sich dafür zuständig?
Oh, da muss man einen Präsident gehen, glaube ich. Das ist das ganze Marketing, also sprich auch Fanartikel etc. Eins kann ich vielleicht dazu sagen, wir wollten halt kein, ich sag's mal so ganz Gänsefüßchen, Schrott oder schlechte Qualität bei den Sachen abliefern. Da haben wir uns Dinge in der Vergangenheit mal so angeguckt, ob das hat sich ja fortgesetzt bis hin, wo wir teilweise böse Kritik gekriegt haben, was den Sportausrüster anging, also auch der ersten Mannschaft, wo wir gesagt haben, wir müssen was ändern, um da die Qualität ein bisschen anzuheben. Und es kostet halt ein bisschen mehr, da müssen wir auch sehen, das hält vielleicht auch ein bisschen länger. Ja, also und dann aber zu Details jetzt, warum, also welche Artikel, da müsste ich dann auch hinterfragen.
Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben.
Ich bitte eins sage ich noch. Sackgesicht würde nämlich ganz gerne wissen, ob das Präsidium denn nicht dem Waldhofradio, das sind nicht wir, das sind die Jungs, die die Live-Übertragungen machen, nicht irgendwie in irgendeiner Weise finanziell unter die Arme greifen könnten, weil offensichtlich brauchen die relativ viel Geld oder es kostet relativ viel Geld und so, läuft nicht so richtig. Eigentlich ist aber ein Service, der sehr gut bei den Fans ankommt und die Frage von Sackgesicht wäre dann eben, ob wir da nicht irgendwie was in die Wege leiten könnten.
Einfach mal ich will jetzt nicht sagen Antrag, aber einfach mal eine Info reingeben, irgendwas, wo man was hat, weil wir ja auch zum Teil nicht wissen, wer wie strukturiert ist, welche Geldzuflüsse hat oder nicht oder aus welchen Taschen dass das kommt. Da muss man einfach mal einen Schrieb reingeben, dann gucken wir uns das an, ob man da was machen kann und wenn ja, in welcher Höhe überhaupt. Also habe ich jetzt auch gar keine Vorstellung, was die da
okay, benötigen. Stefan, ihr habt es gehört, meldet euch.
Gut, ich möchte trotzdem noch ein paar Fragen stellen. Es ist sehr viel geworden. Wir werden wahrscheinlich auch nicht alles schaffen. Deswegen bitte um kurze Antworten, Herr Hafner, an Sie die Frage. Gut. Nach einem Jahr Amtszeit des neuen Präsidiums würden Sie sich im Nachgang nochmal diese Aufgabe stellen? Und ist nach diesem harten ersten Jahr bereits eine Art Amtsmüdigkeit bei Ihnen oder Ihren Kollegen zu erkennen?
Nee, Amtsmündigkeit auf keinen Fall. Ja, ich würde es wieder tun, aber unter der Prämisse auch in der Zusammensetzung, wie wir jetzt sind. Das war auch von mir von vornherein eine Aussage, wo ich getroffen habe. Ich habe gesagt, mit den Menschen, mit denen ich das umsetzen möchte, mit denen muss ich mich verstehen.
Okay, dankeschön. Markus fragt, was entgegnen Sie den Leuten, die jetzt schon nervös werden, weil wir noch nicht um den Aufstieg in die dritte Liga mitspielen, obwohl von vornherein ein 5-Jahres-Plan auf der Agenda stand?
Den sage ich, den 5-Jahres-Plan.
Okay, dann möchte der Nelson wissen, auf der Mitgliederversammlung hieß es, dass der Verein noch ca. 700.000 Euro Verbindlichkeiten hat, davon ca. 300.000 kurzfristige. Was versteht man genau unter kurzfristigen Verbindlichkeiten?
Kurzfristige sind einfach Verbindlichkeiten, die auftreten aus, ich sage jetzt mal einfach Lieferungen, Leistungen etc. von Firmen, die für das tägliche notwendig sind.
Und das heißt genau, müssen wir wieder für die Winterpause, müssen wir wieder beten oder zittern? Oder,
Nee, muss keiner zittern. Wir haben halt auch natürlich Kapital jetzt verwendet, um eben auch langfristige Dinge loszuwerden, die unter anderem jetzt auch das Lapidakis-Thema, die halt natürlich auch wieder so wie so ein Damoklesschwert, der über uns geschwebt sind. Der Herr Geschwil hat es ja auf der Mitgliederversammlung nahegelegt, was dann alles für Konsequenzen drohen würden, würden wir mal irgendwann dann aufsteigen, dann lebt das einfach wieder auf, diese alte Forderung kostet den Verein dann nochmal mehr Geld. Da haben wir halt aus Unternehmersicht ein bisschen gesagt, komm, lasst uns diese Dinge loswerden und mit den anderen einfach mal reden, dass man hier noch ein bisschen was schieben kann.
Okay, ihr seht, dem SV Waldhof geht es nach wie vor nicht sonderlich blendend. Da möchte ich euch gleich dazu aufrufen. Ihr habt die Gelegenheit, hier in Mannheim auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen und den SV Waldhof dadurch zu unterstützen, indem ihr ein paar Fanartikel kauft. Der Stand ist, glaube ich, noch bis 23. Dezember geöffnet. Ich glaube, morgen und übermorgen hat man sogar noch die Chance, abends Autogrammstunden von Spielern mitzunehmen. Wer noch Weihnachtsgeschenke sucht, dann möchte ich ganz schnell noch darauf aufmerksam machen, wie gesagt, am Sonntag, den 11.12. um 11 Uhr spielen die A-Junioren des SV Waldhof in der A-Junioren-Bundesliga gegen den FC Bayern München. Da rufe ich doch alle Zuhörer dazu auf, irgendwie ins Seppel-Herberger-Stadion am Hanseweg zu kommen. Unsere nächste Sendung hört ihr am 4.1.2012, wie immer am ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr. Und ich bedanke mich bei Herrn Sebert und bei Herrn Hafner.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.